Leipzig, Medientage Mitteldeutschland. Neben mir jetzt Dr. Alexander Warbitz, der Generaldirektor des ORF. Ich hätte nicht gedacht, Herr Warbitz, dass wir uns so schnell nochmal zu einem Update treffen, weil ich dachte, dass das schon allgemeingültiger ist, was wir damals aufgenommen haben in Wien, was ja knapp 2 Wochen erst her ist. Wie haben Sie die letzten Tage am Wochenende für sich reflektiert? Spüren Sie etwas so wie eine Befreiung?
Naja, das muss man sich in Ruhe erst einmal durchüberlegen, was da alles passiert ist, weil es waren ganz intensive 3-4 Tage, wo es wirklich, wirklich sehr, sehr viel verändert hat. Wir waren sehr damit beschäftigt, auch hier wirklich eine sehr umfassende Berichterstattung abzuliefern.
Was uns auch mit vielen neuen Gesichtern habe ich gesehen.
Ja, das hat, also ich glaube, ich bin wirklich sehr stolz. Da hat alles perfekt funktioniert. Neue Gesichter, erfahrene Profis, Technik, Redaktion, Schaltungen, da hat wirklich alles so ineinander gespielt und wir haben gespürt, die Nation Österreich versammelt sich um, wie in der guten alten Zeit unter Anführungszeichen, vor den Fernsehgeräten, um ORF zu schauen und mitzuerleben, was da politisch vor sich geht. Wir hatten an dem Tag, also der dann mit dem Ende der Regierung 3,8 Millionen Menschen, also auf Deutschland übersetzt, hieße das, wenn sie 40 Mal Millionen 10. Zuschauer ungefähr hätten, die unsere Berichterstattung verfolgt haben und in einem Ausmaß dieser zugestimmt haben, wie ich es in dieser polarisierten Situation, in der wir sind, einfach noch nicht erlebt habe. Und das war wirklich ein guter Leistungsausweis für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und das ist sozusagen einmal das Erste. Das Zweite, klar, das, was wir vor 14 Tagen geredet haben, viele der Drohpotenziale, die mit dem neuen ORF-Gesetz hätte kommen können, sind jetzt einmal vom Tisch, weil es dieses Gesetz jetzt nicht geben wird und wahrscheinlich auch die FPÖ, die hier die treibende Kraft war, in Richtung Budgetfinanzierung, Budgetreduktion, Strukturreform, Personalreform, Einschränkung des Leistungsbereichs etc. etc. mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr der Regierung angehören wird.
Also für mich ist das sehr deutlich geworden, auch in der Satire-Sendung Grissemann und Stellmann, Willkommen Österreich, wo man die Ibiza-Szene auch sehr pointiert nachgespielt hat, dass dem ORF aber doch jetzt zu bescheinigen ist, dass er irgendwie selbstbewusster und freier agiert. Oder ist das nur so ein Eindruck eines, der, wie ich erlebt hat, wie es war, als Honecker noch zu DDR-Zeiten abgesetzt wurde und das DDR-Fernsehen plötzlich entfesselt schien? Also der Vergleich ist sehr gewagt, aber ist das schon eine historische Situation, die Sie da spüren?
Also ich glaube, wir müssen sagen, es sind die Kabarettisten, es sind die Comedians, es sind die Journalisten, ja die gleichen. Und haben auch in Wirklichkeit auch die ganzen letzten 1,5 Jahre, die sicher hart waren, ganz ordentlich ihre Arbeit gemacht. Und bis auf, wir haben es ja selber in der Sendung aufgearbeitet, 2-3 Punkte, wo man vielleicht sagen hätte können, ja, da spürt man irgendwie, dass schon das Umfeld ein schwieriges ist, unsere Arbeit gemacht. Und insofern, ja, sicher, nachdem wir uns entschlossen haben, also erstens einmal, da gibt es ja keine Alternative, dieses Video, das ist ein großes Thema, wie wir das gespielt haben, wie wir auch dargestellt haben, ohne auf irgendwas Rücksicht zu nehmen, was hier in der Regierung vor sich geht und wie das letztlich zu einem Ende dieser Regierung oder zur Ausrufung von Neuwahlen kommt. Das war schon etwas, dass wir da die Redaktionen eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht haben. Auch die, weil es ja auch mit den personellen Änderungen, die ich im letzten Jahr gemacht habe, haben sich insofern bewährt, als da neue Leute gemeinsam mit den Erfahrenen sehr, sehr gute Arbeit gemacht haben.
Also das wird nicht nur von Journalisten gefragt, sondern auch von Vertretern hier bei den Medientagen in Leipzig. Die Hauptfrage ist, darf Journalismus mit Fallen, mit geheimen, strafrechtlich relevanten Videos tatsächlich so eine Regierungskrise auslösen? Wie ist da Ihre Position?
Naja, also nach meinem Wissensstand war ja das kein journalistisches Projekt. Es wird noch herauskommen, was die Hintergründe sind. Wir könnten nicht und sollten und dürften nicht jetzt da doch erhebliche Geldmittel aufwenden, um Regierungsvertreter oder Politiker in irgendeine Falle zu locken. Das ist für eine bestimmte Form des investigativen Journalismus, der seine Berechtigung hat. Aber jetzt glaube ich, dass unsere Kernkompetenz muss bleiben, dass wir solide darüber berichten, was hier dann die Konsequenzen sind. Und jetzt, das, was wir hier tun, ist hier nachzugehen den Themen, die in diesem Video vorkommen. Weil es ist ja ganz klar, dass aus diesen Gesprächen nichts resultiert hat, weil das ja Fake-Persönlichkeiten waren. Aber offengelegt wurde ja der Mechanismus, wie diese Parteienfinanzierung funktioniert, über Vereine, die man nicht kannte. Und dem gehen wir nach. Und natürlich muss ich schon sagen, war das jetzt sozusagen auf der Agenda der FPÖ, war den öffentlich-rechtlichen Rundfunk näher an den Staat zu führen, über die Finanzierung zu reduzieren, Strukturen zu schaffen, wo man also auch Druck aufs Personal und auf die Journalisten besser ausüben kann, bis hin zu Teilprivatisierungen. Das war ja jetzt an sich nichts Neues. Was schon neu war in diesem Video, mit welcher Offenheit und Bereitschaft da darüber gesprochen wurde, denn Teile des ORF an österreichische Großunternehmer oder an russische zu verkaufen, nicht? Weil das ist der Schlüsselsatz für mich als ORF, war ja so quasi, also einen ORF-Kanal kann ich Ihnen, liebe Frau Oligarchin, nicht anbieten, weil das haben wir schon dem Herrn Mateschitz versprochen. Also das ist in der Offenheit schon dramatisch. Ich habe Ihnen gesagt in dem Interview noch, dass ich bei aller Druck und Veränderungsdruck, der da gemacht wird von Teilen der Regierung, trotzdem nicht glaube, dass Österreich die Urbanisierung des Medienwesens droht. Aber jetzt kann man sagen, geplant war sie jedenfalls von einem Teil der Regierung schon.
Sind Sie eigentlich sauer, dass Spiegel und Süddeutsche Zeitung mit diesem Video an die Öffentlichkeit gingen? Hätten Sie es ganz gerne selbst angeboten bekommen? Oder wurde es Ihnen sogar angeboten? Sie haben gesagt, nee, da sind uns die Hände gebunden, sowas zu veröffentlichen, aufgrund der österreichischen Rechtslage oder so?
Nein. Also wenn wir das gehabt hätten, dann hätten wir das auch veröffentlicht, so wie wir es jetzt veröffentlicht haben, 1:1. Wir dürften nicht dafür zahlen. Und es hat schon in Österreich im letzten Jahr geheißen, ja, da gibt es Videos, die könnte man für hohe Beträge kaufen. Sehr konkretisiert hat sich das nicht, weil Checkbuchjournalismus, das machen wir nicht und können wir nicht machen. Aber dann, wenn es Öffentlichkeit, tun wir es.
Also Sie waren genauso überrascht wie die meisten von uns, außer Jan Böhmermann, der wusste das ja alles schon, bei der Romy-Preisverleihung am 13. April.
Also anscheinend hat er jedenfalls genug gewusst, um diesen Joke oder Anmerkung zu machen. Nur ehrlicherweise, das ist ihm deswegen in Österreich niemand aufgefallen, weil das der Herr Strache mit dem Herrn Gudenus die Sommer in Ibiza verbringt und dort in lustigen Runden, wo, wenn man die Szene, also ich kenne sie nicht, aber wie man hört, die Szene ist durchaus auch mit Russen zusammentreffen kann, dann hat, deswegen ist das damals in Österreich niemand besonders jetzt aufgefallen, sondern eine Überspitzung einer Realsituation. Ne?
Also Sie waren genauso überrascht?
Inhaltlich total, ja. Nein, das schon. Also nämlich, es sind ja zwei Dinge. Das eine, dass das in dieser Offenheit besprochen wird, aber das andere ist, dass man auch auf sowas hereinfällt, weil ich meine, da ist gerade eine Partei, die ja ihre Kontakte nach Russland bekanntermaßen auch hat und gut vernetzt ist in die Richtung, dann auf eine nicht existente Oligarchennichte hereinfällt, ist eigentlich sozusagen das fast schon Lustige an der Geschichte.
Letzte Frage noch, worauf bereiten Sie sich jetzt vor? Gibt es nochmal Stiftungsratswahlen? Also Ihr Aufsichtsgremium ist ja besetzt worden aufgrund der Tatsache, dass die Kurzregierung Dezember angelobt wurde, so wie es heißt, 2017. Und Norbert Steger, der sehr auch polemisch agierende Stiftungsratsvorsitzende von der FPÖ entsandt. Glauben Sie, dass man da Neuwahlen plant jetzt?
Also aus dem ORF-Gesetz, aus dem geltenden, ergeben sich da keine Änderungen. Es besteht an sich auch keine Möglichkeit, einen Stiftungsrat abzuberufen. Ich habe Ihnen auch in dem Interview gesagt, wir haben ja in Österreich, in dem geltenden ORF-Gesetz, eine sehr starke Stellung des Generaldirektors oder Intendanten. Und eigentlich kann der Stiftungsrat mir alle möglichen Empfehlungen geben, aber er kann mich nicht blockieren oder mir gar Anweisungen geben. Insofern, deswegen wollte man das ja auch ändern, aber das fällt jetzt weg. Ob und wann dann eine Änderung wieder im Stiftungsrat ist, das wird wahrscheinlich erst sein, nach, also wenn nicht jemand zurücktritt oder so, nach der Nationalratswahl, wenn dann das neu besetzt wird.
Und da ist ja jetzt der Termin erstmal September, ne?
Der Wahltermin ist jetzt irgendwann Anfang, Mitte September. dann wird es bis sicher 2 Monate dauern, rechne ich, bis eine Regierung dann wieder steht und dann kann diese ihre Vertreter neu entsenden. Aber ich sage, rechne jetzt auch damit, wir haben jetzt keine, dass die Stiftungsräte, wenn sie nicht aus sich heraus irgendwas anders machen, ordentlich weiterarbeiten. Einer der Stiftungsräte ist jetzt auch Gegenstand der Untersuchungen, weil er in einer dieser Stiftungen der FPÖ, die wir jetzt gefunden haben, eine Funktion hat. Also das ist vielleicht ein besonderer Fall, dass man sagt, jemand, gegen den wir recherchieren müssen und das auch tun, ist dann die Aufsicht. Aber das wird man sehen.
Haben Sie noch einen Programmtipp für die deutschen Zuschauerinnen und Zuschauer? Haben Sie eine Doku demnächst im Programm, wo Sie sagen, da sollte man ganz genau hingucken, ORF 1 oder ORF 2? Zum Europawahlen jetzt, vielleicht platzieren Sie...
Wir machen sicher eine ganz umfassende Europawahlberichterstattung am Sonntag, wo wir auch wieder die Besonderheit haben, dass wir, weil, das ist jetzt ein anderes Thema, aber das werden Sie vielleicht schon gehört haben, aufgrund des Wahlrechts schließen ja die Wahllokale in den Ländern, in manchen Ländern erst um 23 Uhr. Jetzt dürfen eigentlich nach dem Gesetz keine Wahlergebnisse veröffentlicht werden. Und in Österreich ist man da sehr sensibel, weil wegen vorzeitiger Veröffentlichung von Ergebnissen unsere Bundespräsidentenwahl aufgehoben wurde vor 2 Jahren. So, und jetzt dürfen wir keine Ergebnisse vor 23 Uhr haben. Also wenn ganz Europa schon wissen wird, wie die Wahl ausgegangen ist, wir aufgrund von unseren Informationen auch wissen, in etwa, wie es ausgegangen ist, dürfen nicht über Ergebnisse reden. Also daher wird das noch einmal eine Herausforderung am Sonntag sein, aber wir machen jetzt halt mit Exit Polls, behelfen wir uns. Das wird spannend und dann bleiben wir sicher dran und ich kann nur empfehlen, ja, sicher ein Highlight wird am Montag dann sein, wenn wir die Parlamentssitzung übertragen, wo möglicherweise dann der Rest der Regierung, der noch nicht zurückgetreten ist, einen Misstrauensantrag durchstehen wird oder eben nicht durchstehen wird. Das wird spannend.